ARD.
Der Titel dieser Folge, der mag den einen oder die andere vielleicht erstaunen. Wie gefährlich ist Weihnachten? Das fragen wir heute. Hallo, ich bin Stefan Geier, weil, ja, wie ist die Situation? Die Kinder warten ungeduldig. Vielleicht quengelt auch mal jemand, bis es dann endlich soweit ist mit Weihnachten. Und währenddessen sehen wir auch immer wieder Forscherinnen und Wissenschaftler, die sich Gedanken machen. Oder, wenn wir mal ehrlich sind, die sich jedes Jahr ein ziemlich wildes Wettrennen liefern, um die wissenschaftlichen Fragen rund um Weihnachten zu beantworten. Und so viel schon mal vorab, man kann sehr viel lernen mit diesen Fragen, ist durchaus auch amüsant, wenn man mal in die Weihnachtsphysik einsteigt, weil dann merkt man, Weihnachten kann ziemlich gefährlich werden.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Also, was haben wir alles auf dem Tablett, wenn es um weihnachtliche Physik geht? Durch viele, durchaus ernst gemeinte Veröffentlichungen hat sich meine Kollegin Susi Weichselbaumer gewühlt und jetzt ist sie da. Hallo Susi.
Hallo.
Weihnachtliche Forschung. Strange oder durchaus spannend?
Also ganz ehrlich gesagt macht es furchtbar viel Spaß, sich da rein zu fräsen. Man lernt unfassbar abgefahrene Sachen. Da jongliert man irgendwie mit Quantenphysik und Geschenkpäckchen rum oder rätselt, was macht die Relativitätstheorie denn mit Rentieren?
Relativitätstheorie und Rentiere. Also ich habe mir auf jeden Fall hier mein Glühwein-Tässchen mitgenommen. Das wüsste ich nämlich jetzt auf Anhieb auch nicht, was die Relativitätstheorie mit Rentieren macht. Bin sehr gespannt, vor allem auch auf die Stelle, wo es dann wirklich angeblich, hast du mir schon vorher verraten, gefährlich wird. Wir steigen gleich ein, Susi, in den Schlitten und schauen uns erstmal ein Rechenbeispiel an. Du läufst los und ich kann schon so viel verraten, da geht es um die Logistik des Weihnachtsmanns.
Es gibt ungefähr 2 Milliarden Kinder auf der Welt. Nicht alle fallen religionsbedingt jetzt in die Zuständigkeit des Weihnachtsmanns. Pro Haushalt leben durchschnittlich 3,5 Kinder. Aber das sind immer noch etwa 234 Millionen Haushalte, die es da abzuklappern gilt für ihn. Und wenn man jetzt von Ost nach West Zeitverschiebung und Erdrotation geschickt ausnutzt, ergibt es insgesamt 31 Stunden. Heißt, 2000 Besuche pro Sekunde muss Santa absolvieren und für die Rentiere 711 Kilometer pro Sekunde rennen. Zudem ist der Schlitten von Santa ziemlich schwer. Denn auch wenn jetzt jedes Kind nur so ein kleines Geschenk bekommt, sagen wir mal ein Buch oder ein paar Bausteine, wären das 234.000 Tonnen Ladung. Ein Rentier, das schafft es ungefähr 200 Kilo zu ziehen. Ein fliegendes, sagen wir mal das Zehnfache, bräuchte es also 117.000 Rentiere. Und die Reise müsste durchs Weltall gehen, weil auf der Erde zu viel Luftwiderstand wäre. Die Fußangel allerdings dabei. Das Gespann muss ja irgendwann wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Das erzeugt Reibungswärme. Das erste Rentierpaar wäre in einer 27-Millionstel Sekunde verdampft. Der Rest dann auch gleich, samt Santa.
Santa, einfach verbrannt. Klingt ehrlich gesagt schon ziemlich ernüchternd, Susi. Aber okay, also alles klar, den Weihnachtsmann à la Santa gibt es ja wahrscheinlich so nicht. Oder vielleicht gibt es ihn ja doch. Aber es wäre auf jeden Fall ein trauriges Ende, wenn er so unterwegs wäre. Mal ganz ehrlich, wer rechnet sowas aus?
Das ist ein richtiges Rabbit Hole, die Physik der Weihnacht. Da kann man sich richtig verlieren drin. Da sind Physik-Nerds aus der ganzen Welt damit beschäftigt, die vertracktesten Rechenexempel aufzustellen. Das ist eine richtige Konkurrenz untereinander. Da geht es dann zum Beispiel darum, was ist die Zugkraft und entsprechend die Anzahl der Rentiere.
Also wie viel Kraft man bräuchte, um all diese Geschenke, von denen du schon erzählt hast, überhaupt zu ziehen.
Ich habe eine Rechnung gefunden, die geht von sehr braven Kindern aus. Da kriegt nämlich jedes 2 Geschenke. Und damit braucht es dann für den schweren Schlitten 500.000 Rentiere.
Okay.
Und jetzt kommt's, wenn man die in Zehnerreihen vor den Schlitten spannt, wird daraus eine Kolonne von gut 150 Kilometern.
500.000 Rentiere in Zehnerreihen, da ist er dann vorbei mit lautlos und ungesehen durch den Himmel gleiten an Weihnachten, so heißt es ja eigentlich.
Ja, aber das ist vielleicht das geringste Problem noch, weil allein einigermaßen vernünftig lenken ist da schon nahezu unmöglich.
Den Schlitten lenken, meinst du? Warum?
Genau, dafür muss man ein bisschen ausholen. Schall breitet sich ja mit endlicher Geschwindigkeit aus. Also wenn du mir zum Beispiel vom Berggipfel da drüben jetzt irgendwas zurufen würdest,
dann hörst du es eine Weile später.
Und entsprechend ergibt sich eben auch, dass bei einer Schallgeschwindigkeit von etwa 330 Metern pro Sekunde, wenn da jetzt der Weihnachtsmann den Rentieren zuruft, Hü oder Halt, dann hört das Rentier ganz vorn im Gespann mit den 499.999 anderen, sendet das Signal mit einem Zeitversatz von 7,5 Minuten. Der Schlitten ist damit quasi sein eigener Auffahrunfall. Und Kurvenfliegen, das kann man vermutlich gleich ganz vergessen.
7,5 Minuten, das erinnert mich so ein bisschen an Mars-Rover-Steuern. Da schickt man auch so ein Signal los von der Erde und dann braucht es so 7, 10, 14 Minuten, bis es auf dem Mars ankommt. Aber trotzdem, also nehmen wir mal an, es geht irgendwie trotzdem so, diesen Schlitten zu fahren. Dauert halt nur 7,5 Minuten, bis dann der Schlitten vor dem Haus anhält.
Dann klappt aber diese ganze Zeitrechnung trotzdem nicht, denn Santa braucht ja genauso wieder 7,5 Minuten, um dann loszufahren. Und er muss ja auch über den Schornstein erstmal ins Haus rein. Das dauert bei einem Kamin von 5 Metern Höhe im freien Fall eine weitere wertvolle Sekunde. Und dann muss er den Christbaum finden, die Geschenke positionieren, Kamin wieder raufklettern. Also summa summarum geht da pro Haus eine Viertelstunde drauf. Und da bräuchte es dann qua Rechenbeispiel mehr als 4000 Jahre. Für eine Bescherungstour.
Ich sehe schon, du hast dich wirklich sehr tief in die Zahlen reingearbeitet, Susi. Aber das heißt ja dann auch, damit er dann nicht wieder 7 Minuten warten muss, wenn er wieder im Schlitten sitzt, dann müsste er, während er durch den Kamin fällt, schon wieder losfahren, rufen. Und wenn er dann einsteigt, dann sind zumindest die ganz vorn die Rentiere wieder unterwegs. Ich hätte eine Idee. Er könnte ja per Funk mit den Rentieren kommunizieren.
Ah, das haben die Physiker in dem Beispiel auch ausgerechnet. Das wären dann pro Weihnachtstour aber immer noch mehr als 24 Jahre.
Es ist so schön im Zeichentrickfilm, ja, da funktioniert das alles problemlos. Jetzt hast du gesagt, diese Rechnungen, die unterscheiden sich, je nachdem, welche Annahmen man trifft und welche Parameter man da reinsteckt. Das klingt aber schon so bei allem Amüsement, als ob damit schon auch rumgespielt wird. Also geht's da um mehr als Spaß an der Rechenfreude?
Es poppt tatsächlich zu Weihnachten immer wieder auf, dieses Thema. Ursprünglich ging es mal in den USA los, da haben die Professorinnen und Professoren dann Vorlesungen dazu gemacht. Gibt es inzwischen auch regelmäßig bei uns in München, in Würzburg oder in Regensburg. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Regensburger Physiker Jörg Mertins dazu unterhalten und da kam dann die Idee auf, Santa könnte es mit Packstationen versuchen, wie die Post, also nicht jedes Haus einzeln anfangen. Aber was die meisten Forschenden natürlich interessiert, ist so dieser spielerische Ansatz. Ich teste physikalische Modelle, kann mir überlegen, welche Parameter sind da vielleicht wichtig, was hat einen großen Effekt, was hat einen geringeren, was kann ich vielleicht auch weglassen und habe das alles eben durchexerziert an dieser Weihnachtsgeschichte um den Santa.
Du hast jetzt sehr viele von diesen Veröffentlichungen dir angeschaut. Gibt es denn so eine Frage, die Forscher besonders umtreibt?
Also so dieses, ne, was alle eigentlich raustüfteln wollen, ist, wie könnte es denn doch klappen, dass Santa das hinbekommt?
Also dass er nicht. Man wünscht es ihm ja. Ne?
Ja, ja, du willst ja nicht, dass er verpufft beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Man möchte irgendwie, dass er es schafft und erlebt es auch jedes Jahr. Da liegen ja Päckchen. Also muss es doch irgendwie zu berechnen sein. Und da hat zum Beispiel eine Physikerin an der Universität Exeter, die Katie Sheen, ein Rechenbeispiel aufgestellt, schon vor einer ganzen Weile, basierend auf der Relativitätstheorie.
Jetzt musst du natürlich sehr langsam machen, damit wir alle folgen können.
Ja, das ist richtig komplex. Also aufgepasst, es sind auch wieder neue Zahlen mit dabei. Katie Sheen hat überlegt, um jetzt in der Weihnachtsnacht 700 Millionen Kinder zu besuchen, müssten der Weihnachtsmann und seine Rentiere mit einer Geschwindigkeit von mindestens 10 Millionen Kilometern pro Stunde um die Erde rasen. Damit durchbrechen sie dann nicht nur locker die Schallmauer, die wären sogar so schnell, dass relativistische Effekte auftreten könnten. Und da sind wir jetzt bei Albert Einstein. Wenn ein Objekt sich mit Geschwindigkeiten bewegt, so nahe an der Lichtgeschwindigkeit, dann ergibt sich so eine Längendehnung. Also das Objekt wird immer länger und dünner, je schneller es sich bewegt. Das nennt man den Spaghettisierungseffekt.
Oder Spaghettifikation. Also ich stelle mir jetzt mal so diesen um die Erde rasenden Weihnachtsmann vor. Der ist ja eigentlich in der Regel eher so ein bisschen rundlich und der wird dann spaghettifiziert.
Genau, und das ist dann die Erklärung dafür, warum er es schafft, durch den so engen Schornstein nach unten zu klettern ins Wohnzimmer. Dank Spaghetti sind nämlich Santa und sein Geschenkesack super dünn, passen darunter. Allerdings bloß, wenn sie in rasender Geschwindigkeit unterwegs sind. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Er darf halt nur nicht langsamer werden, weil sonst steckt er fest im Kamin.
Wo wir gerade bei der Relativitätstheorie sind, Susi, kann man damit auch erklären, dass Santa irgendwie nie älter wird? Er ist immer gleich alt.
Ja, das kann man über die Einsteinsche Zeitdehnung versuchen zu erklären. Ist man nämlich sehr schnell, also nahezu mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, dann vergeht auch die Zeit langsamer. Und weil er ja in seinem Affenzahn eben unterwegs ist, sieht ihn auch keiner.
Da gehe ich mit, weil ich habe ihn ja auch noch nie gesehen. Also so kleiner Wusch so am Nachthimmel, so wie so eine Sternschnuppe.
Der Grund dafür, das Licht, durch das wir den Weihnachtsmann und seinen Schlitten im Stillstand sehen würden, das verändert sich bei hohem Tempo. Kommt er jetzt schnell auf uns zu, verkürzt sich die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung und dadurch ergibt sich eine Blauverschiebung. Mhm. Das nutzt man zum Beispiel in der Astronomie, wenn man jetzt die Bewegungen von Sternen messen will. Und wenn das Bewegungstempo jetzt zu uns hoch genug ist, dann erscheint plötzlich der rote Mantel vom Weihnachtsmann erst grün, dann wird's blau und dann verlagert sich's in den UV-Bereich und wir sehen nichts mehr davon.
Okay, das heißt, Santa Claus und die Rentiere und der Schlitten für uns unsichtbar.
Und unhörbar. Das ist ein vergleichbarer Effekt. Der ist ziemlich schnell dran. Das heißt, das schallende Ho, Ho, Ho wird in immer höhere Tonlagen verschoben, wenn er sich uns nähert. Und dann presst es die Schallwellen so stark zusammen, dass sich die Frequenzen verschieben. Nach oben, da wo wir nichts mehr hören.
Jetzt wird es wirklich relativ vogelwild langsam, ist aber alles immer noch Physik.
Na, vor allem ist es streitbare Physik, denn wieder andere Physikerinnen und Physiker rechnen mit einem weniger schnellen Center.
Also nicht, wie du gesagt hast, knapp an der Lichtgeschwindigkeit. Ist es dann zumindest ungefährlicher für ihn?
Naja, bedingt vielleicht. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Quantenphysik. Ich habe mit Metin Tolan gesprochen, emeritierter Physiker an der TU Dortmund. Der hat dazu ein Buch geschrieben.
Zur Weihnachtsphysik.
Ja, zur Weihnachtsquantenphysik, genau. Die Idee dahinter, ich breche es mal runter, also ein Elektron bewegt sich nicht um ein Wasserstoffatom, sondern das Elektron ist immer überall um diesen Atomkern her. Nur in dem Moment, in dem ich messe, habe ich es an einem Ort. Und jetzt kommt's, wenn der Weihnachtsmann das Elektron ist, dann wäre er immer überall.
Also solange keiner hinschaut, weil messen sagen ja immer die Wissenschaftler.
Genau, das ist so, wie Mama und Papa früher gesagt haben, bloß nicht schauen. Mhm. Quantentheoretisch könnte der Weihnachtsmann also ungesehen überall sein. Aber, hat jedes Mal wieder ein Aber, er muss sich ja erstmal ausbreiten in dieses Überall. Und das dauert laut der Berechnungen von Physiker Metin Tolan 20 Oktillionen Jahre. Das ist eine 20 mit 48 Nullen dran.
Da kann man dann beruhigt sagen, so dann gibt es noch nicht mal die Erde, noch nicht mal das Sonnensystem.
Ja, manches an Weihnachten bleibt für immer magisch wahrscheinlich.
Jetzt waren wir sehr nah dran am Weihnachtsmann, Susi, Santa Claus. Wie sieht es denn mit solchen Berechnungen aus fürs Christkind oder für Nikolaus?
Beim Nikolaus, da weiß man, der schafft es ja jedes Jahr irgendwie wieder. Den sieht man mit dem goldenen Buch, der Krampus hilft, da schwirren Engel rum. Vielleicht hat man öfter schon mal den Bischofsstab auch gehalten in jungen Jahren. Da ist jetzt weniger Magie zu berechnen.
Das geht ja auch in Ruhe, also nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, für den Nikolaus ist die Weihnachtszeit auf jeden Fall nicht gefährlich.
Nee, der ist auf der sicheren Seite. Beim Christkind weiß man es nicht so genau. Da ist schlichtweg zu wenig bekannt. Also womit ist das Christkind unterwegs? Fliegt das selbst? Wie viele Engel tun da in der Weihnachtsnacht mit? Wie groß, wie schwer sind die dann in Relation zur Packerlgröße und Gewicht? Also da kann man nicht so griffig was ausrechnen. Da sind sehr viele Unbekannte.
Also offenbar zu viele Unbekannte für seriöse Physik. Mhm. Jetzt hast du auch Forschung gefunden, Susi, die sich ganz ernsthaft beschäftigt mit so Sachen wie Weihnachtsduft oder Beleuchtung.
Ja, so Weihnachten ist ja viel Ritual und Tradition. Da spielen kulturelle Aspekte eine große Rolle. Aber man kann tatsächlich auch über die Neurobiologie oder die Evolutionsbiologie, die Psychologie, da viel drüber erfahren, warum uns Weihnachten so in Stimmung bringt oder was so das Weihnachtsgefühl eigentlich in uns auslöst.
Muss ich mal nachdenken. Also bei mir, ehrlich gesagt, so die Spezereien auf dem Weihnachtsmarkt, der Duft, Zimt, Vanille, Bratwurst, Baumstriezel, Glühwein, alles, was halt vertraut ist.
Ja, was sich so nach Geborgenheit anfühlt, so nach früher Nostalgie, was Erinnerung weckt.
Und das bringt uns in Stimmung, weil, du hast es angedeutet, kulturell verankert, haben wir seit langem gelernt in der Weihnachtszeit, da riecht es halt öfter mal so.
Das stimmt, aber es gibt da auch Gründe, die tiefer liegen, nämlich in der Biologie. Und die sagt, Weihnachtsdüfte, Zimt, Apfel, Tannennadel, die landen bei uns im Gehirn auf einer Art Direktleitung. Das Signal geht ohne Umweg in die Areale, die für unsere Emotionen und unsere Erinnerungen zuständig sind. Und das klappt, ohne dass wir da groß drüber nachdenken müssen. Und das liegt daran, Riechen ist der einzige unserer Sinne, der direkt verknüpft ist mit dem limbischen System, also mit dem Gefühlszentrum im Gehirn. Und da entstehen Freude und Wohlbefinden, aber da entsteht auch Abneigung, wenn es zum Beispiel mal stinkt statt zu duften.
Wie unterscheiden wir dann zwischen wohlriechend und stink?
Das ist so ein bisschen angelernt, viele Geruchserinnerungen und dann damit entsprechend verknüpft die gefühlige Einordnung, die entstehen in allerfrühester Kindheit und die bleiben dann ein Leben lang erhalten. Das ist jetzt anders als Bilder oder Töne, die verflüchtigen sich mit der Zeit dann auch wieder. Die Gerüche bleiben, allerdings wie die langfristig abgespeichert sind, das weiß die Forschung noch nicht. Und auch noch nicht so richtig, welche Rolle da vielleicht auch eine kulturelle Prägung spielt, ob Vanille, Zimt oder Kardamom jetzt zu Weihnachten.
Ich könnte mir vorstellen, ich meine, wenn man sich die Evolution anschaut oder unser Drang zum Überleben ist einfach tief verankert. Also ist ja sinnvoll, was Schimmliges liegen zu lassen und, also zumindest was mich betrifft, Vanillekipferl jederzeit.
Ja, auf jeden Fall. Und Vanillekipferl ist was, was man schon aus der frühesten Kindheit kennt, weil okay, die Muttermilch schon naturgegeben ist und vanilligen Geschmack hat. Und auch Duft, das heißt, das merkt man sich, das mögen sehr viele. Und so funktioniert das mit etlichen süßlichen Gerüchen. Süß ist ja immer so ein Anzeichen, das ist ein Kohlehydratlieferant, da steckt Grundenergie drin, die brauchen wir zum Überleben. Also mögen wir das.
Und das ist ja auch unsere Frage, wie gefährlich ist Weihnachten? Da gibt es also durchaus einen Teil, der gut ist fürs Überleben, wenn man mal in die Evolution schaut. Aber wenn man mal ehrlich ist, also nur der Duft allein, der macht natürlich die Weihnachtsstimmung noch nicht perfekt. Man braucht eigentlich alle Sinne, also Musik könnte ich mir vorstellen, gehört dazu und auch Licht. Weiß man da, warum uns gerade die Weihnachtsbeleuchtung so fasziniert?
Ja, da gibt es einige Studien dazu, die zeigen, dass Menschen warm weißes Licht als besonders angenehm empfinden, überhaupt auch so Licht vor dunkler Nacht mögen, das vermittelt Geborgenheit und Sicherheit. Ganz oben auf der Weihnachtswohlfühlskala, da ist allerdings dieses unregelmäßige Flackern in so verschiedenen Farbabstufungen wie bei Kaminfeuer oder Kerzenschein. Und da hat sich ergeben, dass jetzt im Gegensatz zu den grellen künstlichen Lichtern dieses warme, flackernde Licht einen hohen Rotanteil hat. Und der hilft bei der Ausschüttung von Melatonin, das ist ein Schlafhormon, und das lässt uns dann ganz wohlig entspannt werden.
Und dann muss ich dich natürlich jetzt zum Ende dieser Folge schon fragen, Susi, nach all diesen wissenschaftlich seriösen Berechnungen und neurobiologischen Betrachtungen und Evolution und so weiter, was ist dein liebstes Weihnachtsgefühl?
Oh je, ganz ehrlich, also ein allerliebstes ist tatsächlich Rührung, wenn alle so stille Nacht singen und dann muss man weinen, weil es so schön ist. Das ist so ein bisschen wie beim Sportfilm, wenn dann so der letzte Spieler bei der dauerverlierenden Baseballmannschaft am Ende doch trifft und dann rennt der und du weißt, es wird ein Homerun werden und er läuft noch und du weinst schon, weil es so schön ist. Das ist mein Lieblingsweihnachtsgefühl bei dir.
Für mich sind es auf jeden Fall weniger die Geschenke, es ist tatsächlich so eher so Zusammensitzen beim Flackern, ja, zusammen mit der Familie, ist, ja, wobei ich zugeben muss, Vanillekipferl vielleicht auch noch.
Ah.
Also wir haben auf jeden Fall gelernt, Weihnachten ist für uns normale Menschen nicht gefährlich, rein physikalisch betrachtet für den Weihnachtsmann. Durchaus, vor allem wenn er alle rechtzeitig beschenken soll. Da muss er aufpassen, dass er nicht verglüht oder dass er nicht spaghettifiziert wird. Ich danke dir, Susi, für diese Reise in die, ja, es ist schon eine relativ stressige Welt des Geschenke ins Haus bringens. Außer beim Christkind habe ich gelernt und beim Nikolaus, da ist ja Raum für Entspannung. Ich danke dir.
Gerne.
Einen Einblick in die Originalveröffentlichungen findet ihr in den Shownotes. Und wir, Susi Weichselbaumer und Stefan Geier, wünschen allen eine stressfreie und in jedem Fall ungefährlich ruhige Zeit. Servus.